Und dürfen wir heute in unserer Mitte die Familien begrüßen, die ihre Kinder zur Taufe bringen. Wir möchten besonders alle Gäste der Tauffamilien begrüßen und wir freuen uns, dass Sie die Taufe dieser Kinder in unserer Mitte mit uns zusammen feiern. Ich möchte Sie mit dem Wort grüßen: Wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe denn recht. Das ist der Spruch dieser Woche und er soll auch über der Taufe und dem Leben dieser Kinder stehen. Und nun wollen wir ein Lied der Freude singen, der Freude an unserem Herrn. In dir ist Freude, 288 beide Verse. Still werden und mit unserem Herrn reden im Gebet. Herr Jesus Christus, du bist so stark und mächtig, dass uns jetzt eigentlich gar nichts mehr anfechten dürfte. Es dürfte uns nichts mehr niederdrücken, traurig machen und belasten. Und wir sind hergekommen, dass wir wieder in der Freude an dir von den Lasten frei werden, die uns bedrücken. Und wir bitten dich, Herr, sei du jetzt mitten unter uns und rede mit jedem von uns, dass wir durch dich froh und frei werden. Wir wollen dich auch für unsere Kinder bitten, dass diese Kinder in ihrem Leben dich erkennen und dich finden und bei dir das lohnende und volle Leben finden. Herr, es bedrückt uns oft, dass wir unseren Kindern im Wege stehen, dass wir nach außen hin so wenig sichtbar machen können von der großen Freude bei dir. Aber du kannst aus unserem Leben Frucht machen und darum bitten wir dich. Und nimm du von uns alles weg, was vor dir nicht bestehen kann, was falsch ist und was unrecht ist. Erneuere du uns ganz und nimm uns ganz neu wieder in deine Gemeinschaft. Und so wollen wir dir jetzt auch in der Stille all das sagen, was uns jeden für sich bewegt. Herr, wir danken dir für dein Reden mit uns und dass du unser Reden hörst. Amen. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Liebe Eltern, liebe Paten, liebe mitfeiernden Freunde, liebe Gemeinde, wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe denn recht. Es kann sich immer bei uns der Gedanke einschleichen, ja, Hauptsache, man ist eben dabei. Sie haben sich heute aufgemacht, um am Gottesdienst dabei zu sein. Ich freue mich, dass Sie da sind. Aber wenn Sie von diesem Gottesdienst nichts mitnehmen, wenn Sie hier keine Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus haben, ich muss es sagen, dann hätten Sie woanders mehr gefunden. Dann sind Sie enttäuscht. Und wenn aus einem Christenleben nichts weiter herauskommt, als dass man sagt, ich war dabei, ich saß dabei, ich hörte zu. Wenn Sie keine Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus haben, dann haben Sie Ihr Leben falsch gelebt. Liebe Eltern und Paten, wenn wir jetzt die Kinder hier zu Gott bringen, dass er seinen Namen auf diese Kinder lege, dann wäre das eine tote Zeremonie. Es wäre nichts mehr als eine Anklage, dass einmal im jüngsten Gericht gegen die Kinder sprechen würde, wenn sie nicht in ihrem Leben durchgefunden hätten, zu ihm, zu Jesus Christus selbst, in ihr Leben in seine Hand wieder zurückgegeben hätten. Wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe denn recht. Mir wird es sehr schwer, wenn ich daran denke, dass ich selber 4 Kinder habe. Aber doch nicht nur die. Das sind die Konfirmanden, für die ich Verantwortung trage. Und es wird mir ganz schwer. Ich möchte Ihnen Ihre Verantwortung auch schwer machen. Im Blick auf Ihre Kinder. Was ist Ihr ganzes Familienleben, wenn Sie einmal in der Ewigkeit Ihre Kinder nicht bei sich haben? Und wenn es heißt, aus Mund Jesu, ich kenne sie nicht. Ich möchte Ihnen, liebe Gemeinde, das alles ganz wichtig noch einmal machen, im Blick auf Ihre Patenkinder, die vielleicht schon lange erwachsen sind. Sie haben die Verantwortung übernommen. Und es hat keinen Wert, wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe denn recht. Aber damit möchte ich nicht schließen, sondern ich möchte damit schließen, welch eine Freude ist das dann im Leben eines Menschen, wenn er kämpft und durchfindet zu Jesus hin und dann singen kann, selbst in Leiden, selbst unter Tränen, in dir ist Freude. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Wenn einer durchfindet zur Freude am Leben durch Jesus. Und dafür beten wir, dass Sie, liebe Eltern, dafür das Geschick haben und dass Sie das bei Ihren Kindern fertigbringen dürfen, dass Sie zu Jesus finden. Und so möchte ich nun Sie, Eltern und Paten, fragen, wollen Sie, dass diese Kinder auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft werden? Und wollen Sie, dass Ihre dazu beitragen, dass diese Kinder einmal Jesus, ihren Herrn, erkennen und finden? So antworten Sie gemeinsam, ja und Gott helfe mir. Paul Gerhardt hat ein großes Lied des glaubenden Vertrauens uns geschenkt. Und dieses Lied ist manchen Christen leider unbekannt. Wir haben es hin und wieder immer wieder gesungen. Es ist mir wichtig, dass Sie dieses Lied liebgewinnen, wo Sie es noch nicht kennen. Wir wollen heute zweimal Verse aus diesem Lied des Vertrauens singen. Gib dich zufrieden und sei stille in dem Gotte deines Lebens. 295. Zuerst die Verse 1, 2 und 5. 295, 1, 2 und 5. Unsere uns das bezeugen, dann stärkt das den Glauben in einer der dunkelsten Epochen der deutschen Geschichte, als die Menschen zu Hunderttausenden umkamen. Da steht einer in der Mitte und singt seine Lieder, gib dich zufrieden. Und nach großen Gewissheit, dass unser Gott Not und Leiden mindern kann. Doch überwindenden Kraft des Glaubens zu wissen, das ist groß. Und diesen Glauben selbst zu besitzen, ist noch größer. Ich möchte Ihnen heute aus Johannes 5 unseren Predigttext lesen, das Einzigartige an Jesus. Er stoppt das Leiden. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber zu Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda und hat 5 Hallen, in welchen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Schwindsüchtige. die warteten, wann sich das Wasser bewegte. Denn ein Engel fuhr herab zu seiner Zeit in den Teich und bewegte das Wasser. Welcher nun zuerst, nachdem das Wasser bewegt war, hineinstieg, der ward gesund, mit welcherlei Seuche er auch behaftet war. Es war aber ein Mensch, das selbst 38 Jahre lang krank gelegen. Da Jesus ihn sah liegen und vernahm, dass er so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, wenn das Wasser sich bewegt, der mich in den Teich lasse, und wenn ich komme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Stehe auf, nimm dein Bett und gehe hin. Und alsbald ward der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber desselben Tags Sabbat. Ich überspringe nun das, dass es hier einen Streit gibt. Aber da heißt es dann im Vers 14, danach fand Jesus diesen gesund gewordenen im Tempel und sprach zu ihm: Siehe zu, du bist gesund geworden. Sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Herr, rede zu uns jetzt durch dein Wort. Amen. Wenn ich die Stimmen der gelehrten Leute, liebe Gemeinde, richtig verstehe, dann ist heute bei vielen denkenden Gelehrten ein großer Pessimismus. Es ist allgemein eine große Hoffnungslosigkeit verbreitet, was diese Welt angeht. Und oft haben die übrigen Menschen das noch gar nicht richtig vernommen, dass allgemein die Aussichten so hoffnungslos sind. Der Generalsekretär der UNO, Bhutan, sagte im Jahre 1969, ich will die Zustände nicht dramatisieren, aber nach den Informationen, die mir als Generalsekretär der Vereinten Nationen zugehen, haben nach meiner Schätzung die Mitglieder dieses Gremiums noch etwa ein Jahrzehnt zur Verfügung, im Jahr 1969, ihre alten Streitigkeiten zu vergessen und eine weltweite Zusammenarbeit zu beginnen. Wenn eine solche weltweite Partnerschaft innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht zustande kommt, so werden, fürchte ich, die Probleme derartige Ausmaße erreicht haben, dass ihre Bewältigung menschliche Fähigkeiten übersteigt. Und unser Bundespräsident, der damalige Außenminister Walter Scheel, sagte im Jahr 1974, das Gefühl des Versagens, der Unzulänglichkeit wächst, zugleich das der Unsicherheit und Hilflosigkeit. Wir stehen auf schwankendem Boden. Die gewohnten Orientierungspunkte sind nicht mehr da. Daten, denen wir noch gestern vertrauten, stimmen heute schon nicht mehr. Und niemand weiß, was morgen gelten wird. So sagen es große Leute, die es wissen. Und da bin ich froh, dass ich einen Orientierungspunkt habe, der morgen gilt, an dem ich mich halten kann. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht, sein wird die ganze Welt. Jesus Christus, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Dass Christen das nicht lauter in die Welt hineinrufen. Ja, das stimmt, dass alles sich verändert und alles unsicher geworden ist. Aber er ist der verlässliche Punkt für mich und für die Welt. Ich weiß nicht, worauf man denn sonst ein Leben gründen will. Sonst wäre ich kein Christ. Sonst wäre ich heute nicht hier. Sonst hätte es sich nicht gelohnt, dass Sie hergekommen wären. Es ist ja nicht nur die große Hoffnungslosigkeit, was die Weltentwicklung, Hunger und Armut betrifft. Wenn wir durch die Häuser nur in unserer Gemeinde gehen, dann treffen wir so viele Menschen an, die über ihr persönliches Leid nicht mehr hinausblicken können, die sich vergraben, die sagen, keiner versteht mich, es ist alles so hoffnungslos, so sinnlos, so aussichtslos. Und oft sind es Menschen, die uns noch vor kurzem begegnet sind in der überschäumenden Lebensfülle, die gar keinen Gedanken daran hatten, dass man an das Evangelium sich hinwenden könnte. Und dann bricht das alles in ihr Leben ein. Und wieder merken wir, ob in der großen Welt oder in der kleinen Welt der Hoffnungslosigkeit, Jesus Christus ist der Bezugspunkt, der Orientierungspunkt. Und das ist die Botschaft dieses heutigen Sonntags, dass Jesus hoffnungslosen Menschen eine Hoffnung gibt, dass Jesus Lösungen wirken kann, dass Jesus Probleme entwirren kann und will, dass Jesus Schuld vergeben kann, Kranke heilen kann, dass er einen Ausweg hat, wo wir keinen Ausweg mehr wissen. Es ist heute unter Christen verbreitet, dass man beim Hören der biblischen Tatsachenberichte sofort mit einer merkwürdigen Skepsis herangeht. Sie können diese Tatsachenberichte des Neuen Testaments nur verstehen, wenn Sie wissen, es geht darum, ob Jesus das tut. Ob er es getan hat, real, wirklich. Und ob er das wirklich tut. Ob er das macht. Eingreifen in die hoffnungslosen Verhältnisse meines Lebens. Mir hilft keine geistige Erklärung der Wunder, sondern das ist mir die Frage, wenn mein Leben umgeben ist von lauter unlösbaren Gegebenheiten, die doch auch wirklich sind. Und mein Sterben ist kein geistiger Vorgang, sondern ein leiblicher Vorgang. Ich möchte wissen, ob Jesus in das Leibliche hineingreifen kann, ob seine Wunder geschehen sind. Und das bezeugen uns die Zeugen des Neuen Testaments. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist der Einzigartige. Und von ihm reden und predigen wir, weil er das Thema unseres Glaubens ist. Weil er das Thema unserer Verkündigung ist. Ich möchte drei Sätze nur herausstreichen aus diesem ganzen Abschnitt. Er sieht, was heute gelitten wird. Er sieht, was heute gelitten wird. Das ist an Jesus einzigartig und unterscheidet ihn von allen anderen, die je über diese Welt gegangen sind. Jesus sieht die Leiden dieser Welt. Für manche ist das im Neuen Testament und im Alten zu sehr das Thema, dass so viel drinsteht von den Verzagten und von den Mutlosen und Verzweifelten. Es war damals ein Fest in Jerusalem und es war wieder dieses Erntefest, das Laubhüttenfest, das Fest der sieben Tage und des jubelnden Lobgesanges, wo oben die Priester ihre Posauneninstrumente sauber geputzt haben, dass sie in diesem Tag auch richtig glänzen. Und da hat man seinen Festanzug angezogen. Und dann standen die Zehntausend da oben und jauchzten und sangen und waren fröhlich. In dir ist Freude in allem Leide. Das haben sie so gesungen, diese großen Psalmen des Alten Testaments. Und währenddessen ist Jesus nicht auf dem Fest. Er ging nachher auch noch hin. Aber er war jetzt nicht beim Fest, sondern er ging hinüber zu diesem Asyl Bethesda, um dort die Kranken zu grüßen. Ich bin immer wieder auch davon betroffen, wie viele Menschen von der Wohltätigkeit und Liebe der Christen enttäuscht sind und auch in unserer Gemeinde meinen wir ja oft, wir hätten eben eine Schwester dafür abgestellt und damit wären die Dinge erledigt. Wer einmal über lange Zeit mit seiner Not allein war, der weiß, wie herzlos Christen sind und wir Christen. Dass da keiner nach einem schaut und keiner nach einem fragt. Und ich weiß, wie hart die Anklagen sind. Aber ich habe diese wunderbare Entdeckung gemacht. Und das ist das Thema unserer Verkündigung. Jesus lässt keinen allein. Er sieht, wie wirklich gelitten wird. Er ist draußen bei den Menschen. wo kein anderer hingeht, nicht mal seine Jünger gehen dahin. Er ist draußen, er geht hin und er sieht die Not der Menschen. Er ist bei denen, die zerbrochenes Herzen sind und denen, die ein zerschlagen Gemüt haben. Da hat sich Gott schon im Alten Testament daran gebunden, dass er zwar im Himmel und über den Gewalten dieser Welt sein will, aber genauso fest und verlässlich bei denen, die am Leben verzweifeln und verzagen. Und wenn Sie das nicht wissen, dann möchte ich es Ihnen heute sagen, wenn Sie nachts nicht schlafen können und Sie denken, all die anderen, die können jetzt schlafen, dann kommt Jesus so gern zu Ihnen, um in diesen Stunden des Wachens mit Ihnen zu reden. Wenn Sie verzweifelt sind, wenn Sie sagen, kein Mensch, der mit mir weinen kann und keiner, der mich versteht, er versteht Sie. Und das wird nicht nur in diesem Abschnitt erzählt, aber hier wird es ganz besonders erzählt, wie Jesus hinausgeht in diese Stätte des Leidens. Wir haben ja hier in der Nähe auch ein solches Haus, das denselben Namen trägt, Bethesda, Haus der Barmherzigkeit. Und wenn ich dort hinkomme, bin ich bewegt, was dort an Liebe und an Güte und an Erbarmen geleistet wird. Ich komme geschwind und ich gehe wieder, aber da sind die Schwestern, die aushalten, die bei einem Sterbenden bleiben bis zum letzten Atemzug. Wir können ja wieder gehen. Was ist das doch groß um menschliches Erbarmen? Aber ich bin froh, dass die Bibel trotzdem unbestechlich auch die Grenze des menschlichen Erbarmens zeigt. Dieses Haus der Barmherzigkeit in Jerusalem, dieses Haus Bethesda, hat auch eine andere Seite. Bei aller großen menschlichen Humanität bleibt es ein Ort, in dem die Menschen letztlich doch noch allein bleiben mit ihrer Not. Erlauben Sie mir diese Kritik an der menschlichen Humanität. Nicht, dass wir sie nicht würdigen würden. Wir wollten noch viel mehr streben, diese Güte darzustellen. Aber wie sieht es denn aus der Perspektive dieses 38 Jahre kranken Mannes aus? Er kann ja auch sagen, da waren wunderbare Menschen, die haben das Geld gegeben, dass diese 5 Hallen gebaut werden konnten. Und da waren ganz bestimmt wohltätige Menschen, die das Essen diesen Kranken gebracht haben und andere, die sie versorgt haben und immer wieder ihnen das Nötigste gebracht haben, da geschah der Dienst der Liebe. Aber letztlich waren die Leidenden doch allein mit ihrer Hoffnungslosigkeit. Und so sehr wir versuchen, die Nöte dieser Welt zu lindern, merken wir, dass wir hier an eine Grenze stoßen. Wir können sie nicht lindern, denn letztlich stehen wir hilflos davor, wir können die Leiden dieser Welt nicht wegnehmen. Und da ist das eine Botschaft. Jesus sieht, was gelitten wird. Er sieht, und es wird erzählt, in den 5 Hallen, alle nacheinander, er sieht sie einzeln, die Kranken, die Lahmen, die Blinden. Dann steht hier die Verdorrten, die, ich habe gelesen, Schwindsüchtigen, es sind noch mehr, wo die ganzen Körperglieder absterben. Er sieht die ganze Last eines Menschen, der eigentlich leben will. Und wie viel unter uns verzagen daran, dass sie sagen, ich will doch noch einmal in der Aktivität wirken. Und sie merken, in meinem Leben wird Stück um Stück meiner Kraft nur gebrochen und weggenommen. Er sieht es. Er sieht es. Und Jesus bleibt stehen, da Jesus den sah liegen. Bleibt er stehen, redet mit ihm. Nun sagen Sie, warum tut denn das Jesus bei mir nicht? Das tut er doch. Haben Sie überhaupt einmal Zeit, mit Jesus zu reden? Haben Sie mit ihm heute über die Sie bewegenden Dinge schon ausführlich gesprochen? Das ist sein Dienst. Er steht da und lässt sich's erzählen. Dann erzählt ihm dieser Mann, 13.870 Tage waren es. 13.870 Tage. Am Morgen, sobald das Licht hervorbrach, gewartet und gehofft, ob er nicht doch einer derer ist, die das Wunder erleben, und er erlebt es nicht. Und dann die Enttäuschung und dann die Bitterkeit über die Selbstsucht der anderen, die ihn einfach auf die Seite schieben. Man kann bitter werden und die Antwort, der Orientierungspunkt für eine hoffnungslose Welt ist Jesus. Kommen wir zum zweiten Punkt. Er verschafft den rettenden Ausweg. Er verschafft den rettenden Ausweg. In dieser Geschichte ist eine ganz merkwürdige Frage drin, dass Jesus auf diesen kranken Menschen zugeht und ihn fragt, willst du gesund werden? Das ist doch eine, ja, man muss doch sagen, eine dumme Frage. Natürlich will er gesund werden. Aber Sie müssen wissen, der, der so fragt, ist nicht ein Arzt und ist auch nicht einer, der ihn zum Wasser schleppt. Wir Menschen haben eine komische Eigenart, dass wir auf alle möglichen Ereignisse warten. Wie viele und wie oft warten wir selbst auf irgendeinen Engel, der irgendwo vom Himmel herunterkommen soll und irgendwo das Wasser anrühren soll und auf irgendwelchen Zufall doch irgendwo in unserem Leben doch noch das Lösende geschehen soll. Wir warten auf die merkwürdigsten Mirakelwunder, die doch nie sich ereignen und dann bestimmt nie bei uns. Auf das warten wir und es kommt nicht dazu. Und deshalb fragt Jesus ihn, willst du gesund werden? Erwartest du die Lösung deiner Fragen von mir? Und da haben wir schon oft mit Nein geantwortet. Wir sagen, das habe ich nie gedacht, dass Jesus meine Berufsprobleme lösen kann. Dass Jesus die Spannungen in meiner Umgebung lösen kann. Dass ich mit Jesus meine gesundheitlichen Fragen bereden kann. Dass die alltäglichen Dinge ihn bewegen. Ja, mit was wollen Sie denn zu Jesus kommen, wenn nicht mit Ihren ganz bedrückenden Dingen Ihres täglichen Lebens? Willst du gesund werden, fragt Jesus. Werd dir einmal klar, erwartest du das von mir? Bitte. Er fragt zuerst, bevor er handelt. Er fragt zuerst. Und es sind sehr, sehr viele und wir sehr oft, die ihn auf die Seite geschoben haben. Und dann steht am Anfang des Tages für uns nicht das Gebet und nicht die Stille, sondern das Rumrennen und das wilde Suchen nach Lösungen, die Aufregung und der Ärger. Wie ist denn das, wenn wir nimmer weitersehen? Oh, Sie dürfen gern weiter schaffen. Solange Sie noch Lösungen wissen und Auswege wissen, dürfen Sie. Zwingt Sie keiner zum Beten. Aber wenn Sie gar nimmer weiter wissen und sagen, jetzt ist alles aus, und dürfen Sie anfangen, ihn zu suchen. Und Sie müssen wissen, in jeder Not, in jeder noch so auswegslosen Lage, er bietet Ihnen den rettenden Ausweg an. Es ist mir ganz groß, dass Jesus das hier ganz sichtbar bewiesen hat, in der Heilung eines todkranken Menschen, wo alle ärztliche Kunst vergebens war. Und es sitzen viele hier, von denen ich es weiß, dass sie Gott danken, dass sie ein ähnliches Wunder in ihrem Leben auch schon erfahren haben. Aber wir wollen es nicht verschweigen, dass es auch sehr viele gibt. Und das steht schon im Neuen Testament, denen der Herr diesen Ausweg versagt hat und ihnen einen anderen gegeben hat. Er legt sich dabei nicht fest. Weil Jesus uns tatsächlich davon befreien will, als dass wir meinen, dass das kraftstrotzende Leben eines Muskelprotzes das Idealleben eines Christen wäre. Und deshalb hat Jesus oft ganz andere Wege für seine Boten. Er hat einen, der war einer der fröhlichsten Boten. Er hat im Neuen Testament sogar den allerfröhlichsten und, was möchte man sagen, heitersten Brief geschrieben. Der Apostel Paulus, angesichts seines Todes in dem Brief an die Philipper. Und dieser Paulus litt ja unter der Last einer sehr schweren Krankheit, die ihm furchtbar zusetzte. Er lässt ein Geheimnis über diese Krankheit und wir brauchen dieses Geheimnis nicht meinen, entwirren zu können. Es genügt uns, dass dieser Mann krank war und sehr schwer krank war. Und er dann sagt, ich habe in dieser großen Not meiner Schmerzen und darunter, dass ich litt, dass ich nicht arbeiten konnte, den Herrn gesucht. Und ich bin darüber sogar zum Danken gekommen. Und ich habe entdeckt, dass er mir gerade in dieser Krankheit ein ganz großes Stück zeigen will seiner großen Macht. Dass ich als Schwacher, als Leidender täglich die Wunderkraft Jesu erfahren darf. Nicht, dass er mir die Krankheit wegnimmt, sondern dass er mir in der Schwachheit täglich seine Wunderkraft zeigt. Ich erlebe nicht bloß einmal das Wunder der Genesung, ich erlebe es den ganzen Tag über. Wunder an Wunder, Stück um Stück. Der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und wir haben ein ganz gewisses Pfand, dass Jesus diese Wunder in unserem Leben wirken will. Dieser Jesus, der selber in seinem Leben nicht die Wunder erzwang, sondern er sagt, Vater, dein Wille geschehe. Und der dann sogar den Weg in die Verachtung der Menschen geht und der das aushält, wie sie ihn höhnen und schlagen und verspotten und schreien, schlagt ihn, kreuzigt ihn. Und er dann sagt, dass man in einem großen Frieden das alles ertragen kann. Auch das. Und der dann den Tod überwunden hat, sogar den Tod, den ganz richtigen Tod, so wie ich sterbe. Und das ist die Botschaft Jesu, dass er den rettenden Ausweg verschafft, welchen Weg er nun auch für uns im Einzelnen bestimmen mag, aber dass keiner in der Hoffnungslosigkeit sitzen bleibt. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich habe Ihnen schon früher dieses Beispiel erzählt und das so besonders eindrücklich ist von der alten Frau Pastor Hahn, der Großmutter unseres Kultusministers, die viele Jahre als Pfarrfrau und Mutter ihrer Kinder in Baltikum gelähmt in ihrem Rollstuhl saß. Und wo die Leute der Gemeinde kamen und sagten, das ist mehr, als wenn dieser alte Evangelist Traugott Hahn auf der Kanzel stand. Weil aus diesem Leben die Kraft Christi herauskommt, wo die Besucher kamen und dachten, sie wollten die Frau trösten. Und wo das geschieht, dass ein Mensch nicht bloß sagt, ja, ich hab's so schwer, sondern wo ein Mensch anderen eine Botschaft sagen kann und die Kraft der Auferstehung darstellen kann in dieser Welt des Sterbens und des Leidens. Wir hatten es einmal drüben bei einer Missionsmatinee, wo eine alte Dame da stand, die erzählte, dass ihr der Arzt gar nicht mehr viel Zeit zum Leben gelassen hat. Und die sagte, wenn ich nur noch wenig Zeit habe, dann gehe ich in die Tropen. Der Arzt hat gelacht und gesagt, das halten Sie gar nicht aus. Sie hat nicht mehr lange gelebt. Aber sie hat ihr Leben gefüllt und wurde eine Botin in Äthiopien, diese Julie Bossert. Verstehen Sie, was das heißt, auf die Wunderkraft Jesu bauen und den rettenden Ausweg zu sehen? Andere hätten sich vielleicht hingesetzt und gesagt, ich habe noch 2 Jahre zum Leben. Nein, ich darf wirken und etwas von der Größe des Herrn darstellen, dem Herrn, der den Tod überwindet und dem Herrn, der alle Hoffnungslosigkeit durchbricht. An was leiden Sie heute? An was leiden Sie heute? Wie viele sitzen da bedrückt unter ihrer Schuld, unter ihrem Leben und dem, was sie getan haben? Und sie sind traurig, wie ihr Leben nun lief. Wissen Sie, dass heute Jesus das bei Ihnen durchbrechen will, dass Sie vorwärts stoßen können und in dieser Zeit, in der Sie in dieser Welt leben können, ein Bote des Lebens werden? Das ist Jesus wichtig. Er will nicht Leute haben, die da drin sitzen, pflegebedürftig, sondern Leute, die selbst wenn sie pflegebedürftig bleiben, anderen das Größte mitgeben, die Zeugen der neuen Welt werden. Noch das Letzte. Er bringt das volle Leben. Ich muss dann noch einmal kurz ausholen und biblisch etwas darstellen zum Verständnis der Leidensmächte. Das prophetische Wort und die Berichterstatter der Bibel erzählen uns, wie eigentlich die Welt war vor der Schöpfung Gottes. Es wird da groß gezeigt, wie die Welt ein Tohuwabohu war, das hebräische Wort, ein Chaos. Und in dieses Chaos greift Gott ein und befiehlt diesen Verderbensmächten, das ist eigentlich das Chaos, dass alles sich gegenseitig zerstört, nicht bloß, dass da Krust ist, wie man im Schwäbischen sagt, sondern dass dieses Durcheinander alles Leben tötet. Und da spricht Gott in dieses Chaos hinein, es werde. Und dann wird in diesem Chaos der Welt auf einmal Licht, Erde, Pflanzen, Tiere, Menschen. Das ist Wunder der Schöpfung Gottes. Wenn Sie Ihr Leben betrachten, dann spüren Sie, dass eigentlich Sie den ganzen Tag über arbeiten gegen diese Chaosmächte. Alles will zerstören, alles will vernichten. Sobald ein Mensch geboren ist, ist es ein Kampf gegen die Krankheit. Und diese Chaosmächte sind wieder durchgebrochen und in die Schöpfung hereingekommen, in dem Augenblick, da der Mensch sich von Gott abwandte und diese Welt vergötzte. Und nun brechen diese Chaosmächte wieder in die Welt herein. Es kommt zur Tötung, es kommt zu den Schmerzen, zur Krankheit, zum Leiden. Und das wird dann immer wieder in den Psalmen oder den Propheten so dargestellt, dass Gott diese Chaosmächte jetzt nur noch zurückhält, dass sie nicht die Welt ganz vernichten können. Und wo wir Menschen gegen diese Chaosmächte heute kämpfen, wo sie losgebunden sind, da sehen wir, wie knapp unsere Mittel sind und wie wenig wir eigentlich vermögen. Wenn wieder diese großen Katastrophen auch in unserem Land losbrechen, dann weiß man, wie man da wehrlos davor steht, wer den Krieg erlebt hat, wer das spürt, den Neid und den Hass der Menschen und wer das erlebt in seiner Umgebung, wo man sagt, da kann man versuchen, Frieden zu stiften, das geht gar nicht. So wie es diese gelehrten Männer empfunden haben von unserer Welt und der Hoffnungslosigkeit der künftigen Weltentwicklung, und da steht Jesus da und ruft Menschen zu sich. Er hat Einzelne gerufen. Und diesen Ruf lässt er in die ganze Welt hinausgehen, dass Menschen es wagen, mit ihm diese Chaosmächte zu besiegen, das volle Leben zu finden. Er stoppt das Leiden, aber doch nicht nur ihr privates, persönliches Leiden, sondern wo Christen durch die Welt gehen, wird diesem Leiden der Welt ein Nein zugerufen. Ich wünsche mir, dass wenn wir unsere Beerdigungen halten, dass wir dann etwas von dem Sieg Jesu darstellen über diese Chaosmächte. Auch wenn uns der persönliche Schmerz in diesem Augenblick noch berührt. Aber das ist der Auftrag, dass wir vom Leben reden. Vom Leben. Wenn ich an die Boten des Evangeliums denke, an die ersten Jünger, wie dort ein Stephanus seinen Dienst so verstand, doch nicht nur, dass er Wunden verbindet, sondern das war doch ein Ausdruck, dass diese Chaosmächte jetzt keine Überhand mehr haben. Und wenn wir oder unsere Krankenschwester oder wo wir nun zu leidenden Menschen kommen, dann ist das doch nicht nur, dass wir sagen, hoffentlich wird's bald wieder besser und bietet hier aus dem Blumenstrauß und so, sondern dass wir Menschen etwas sagen, weißt du das, dass diese Mächte durch Jesus zurückgedrängt sind und dich nicht mehr aus der Hand Jesu reißen können? Diese Chaosmächte wollen nur eins, uns von Gott wegreißen. Und wo ich bei ihm bin, in seiner Hand geborgen, da kann ich wieder neu leben. Es ist ein bewegendes Bild, wie dieser kranke Mann die Matratze sich unter den Arm klemmt und da loszieht und man einfach fragt, wie geht das weiter? Und deshalb habe ich in den Vers 14 noch lesen müssen. Vielleicht trifft er seinen Genossen, der sagt, Hauptsache, man ist gesund. Nein, das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass man nie mehr von dem Jesus weggeht. Was wäre das für ein kümmerliches Leben gewesen? Was hätte er denn machen können? Einen Laden um die Ecke herum aufmachen und ein reicher Mann werden? Abgeordneter oder Schlagerstar oder was hätte er denn werden können? Ob er das Leben findet, das ist doch mehr. Ein Leben, das bis in die Ewigkeit hineingeht. Ich will am Dienstag bei den Senioren etwas von dem Leben von William Booth erzählen. Und da bin ich in Gedanken schon ein wenig drin, wie dieser Kaufmannslehrling in den englischen Slums dort in London, in der Pfandleihanstalt, in einem, was war das, 17-Stunden-Tag, wie diese jungen Leute damals arbeiteten, die Tränen der verzweifelten Menschen sah, die ihr letztes Hab und Gut in die Pfandleihe brachten und verpfändeten. Und da findet er zum lebendigen Glauben an Jesus. Und er sagt nicht, Hauptsache man ist gesund und mir geht's gut, sondern wenn Jesus Leben bringt, wenn Jesus Leiden stoppt, dann muss das sichtbar werden in diesen Elendstätten. Und Sie wissen es gerade von diesem Gründer der Heilsarmee, dass er nicht ein Mann war, der meinte, allein mit Essen könnte man das tun. Er hat Essen gebracht. Er hat sein letztes Geld hergegeben für diese Armen. Aber hat gewusst, dass das zusammenhängt mit der Botschaft des Herrn Jesus, der Menschen frei machen kann. Und so wurde er ein Bote. Er ist hineingegangen und hat es ertragen, wie sie ihm sein Zelt angezündet haben, wie sie ihm alles getan haben. Aber er hat in dieser Welt Menschen aus dem Leiden herausreißen dürfen. Er hat ihn nicht Wohlstand gebracht, er hat ihn Leben gebracht. Und das ist mehr. Das will Ihnen Jesus geben. Erfülltes Leben mit ihm. Amen. Und nun singen wir nochmals drei Verse aus dem Lied Gib dich zufrieden und sei stille, 295, die Verse 6, 9 und 13. Entschuldigen Sie, das war ein Fehler von mir. Ich habe den Vers 14 gemeint gehabt, der darauf antwortet. Nun wollen wir beten. Herr Jesus Christus, du weißt, was wir leiden. Und du hast diese Leiden dieser ganzen Welt alle selbst an deinem Leib erlitten. Du hast erfahren, was es an Not und Schmerzen in dieser Welt gibt. Und was Menschen an Verlassenheit und Verzweiflung durchleben müssen. Aber du bist gekommen, damit wir jetzt das Leben haben, heute, weil du alle Last von uns auf dich nehmen willst. Und wir danken dir, dass du dieses Leiden auch bei uns stoppst und wegnimmst. Herr, wir wollen es einfach zu dir bringen. Und bei dir Hoffnung und rettenden Ausweg erwarten. Und wir danken dir, dass du auch jetzt zu uns reden willst, durch dein Wort. Und dass du uns ganz klar und verbindlich diesen Weg zeigst, dass wir ganz ruhig sein können unter deiner Führung, unter deinem Leiten. Es gibt nichts, was uns mehr von dir trennen kann. Es gibt nichts mehr, was uns hoffnungslos und verzweifelt machen kann, weil du größer bist als alle Not. Herr, geh auch mit uns, wenn wir dies anderen Menschen sagen wollen. Dieses Wort ist größer, als dass man es verstehen könnte. Aber wir rechnen damit, dass du zu Menschen redest durch deinen Heiligen Geist. Dass Menschen durch unseren Dienst zu einem lebendigen Glauben kommen. Herr, dir bringen wir die Not unserer glaubensarmen Zeit. Gib doch du ein neues Aufwachen, dass Menschen es wagen, bei dir dieses Leben auch zu nehmen und es dann darzustellen in der großen Freude mitten in dieser Welt, mitten unter Traurigkeiten, mitten unter Verzweiflung. Herr, wir danken dir, dass du überall bist, auch jetzt draußen bei denen, die in deinem Dienst stehen.